Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Was hat die Pandemie mit unserer Normalität gemacht? Was wurde aus den Versprechen des neuen Normal? Kann im Zeitalter der Dauerkrise überhaupt wieder etwas normal sein?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 11. Etappe unseres Nachdenkabenteuers zur Normalität von morgen. Das erste Opfer der Pandemie war die Normalität. Das sich ausbreitende Virus hat uns jäh herausgerissen aus dem Gewohnten. Plötzlich war nichts mehr wie zuvor. Plötzlich gab es neue Normen, also unzählige neue Verhaltensregeln. Von der Testpflicht über die Ausgangssperre bis zum Babyelefanten. Normal war nichts mehr. Die Covid-19-Pandemie hat unsere Vorstellung von Normalität massiv beeinflusst. In welcher Phase sich unser Blick auf das Normale dabei in welcher Art und Weise geändert hat und was davon bis heute noch nachwirkt, darum geht es in dieser Folge. Ich möchte mehr über die soziologischen Auswirkungen von Lockdown und Impfpflicht, von Homeschooling und Homeoffice wissen. Ich möchte verstehen, welche Spuren die Pandemie in unser aller Leben hinterlassen hat. Mich interessiert, ob wir irgendwann wieder einmal zurück können in die Normalität vor der Krise. Ob jemals wieder alles normal, also so wie damals sein wird. Dafür besuche ich die Soziologin Ulrike Zartler an der Uni Wien. Sie hat in einer Langzeitstudie Eltern und Kinder durch die Pandemie begleitet und dabei erforscht, wie sich Covid-19 auf das System Familie ausgewirkt hat. Das Auffälligste an Ulrike Zartlers Büro am Rooseveltplatz ist ihr Blick. Wir sind hier quasi auf Augenhöhe mit dem Dach der Votivkirche. Von so viel sonnigem Weitblick konnten viele in der Pandemie nur träumen.
Ich habe sehr rasch begonnen in der ersten Woche des ersten Lockdowns, also im März 2020, Interviews zu führen mit Eltern von Schul- und Kindergartenkindern. Und das Wort Normalität ist sehr schnell aufgetaucht, zunächst in den ersten Pandemiephasen, eigentlich mit dem ganz starken Wunsch, wieder ein normales Leben zurückhaben zu wollen. Weil die normale Normalität, das, was man gekannt hat und als gegeben angenommen hat, nicht mehr da war, ist so eine ganz starke Sehnsucht entstanden nach einem normalen Leben. Und mit normalem Leben war immer gemeint, so wie es vor der Pandemie war.
Erst ihr Fehlen macht Normalität sichtbar. In Phase 1 wurde Normalität also zu einer Art von Sehnsuchtsort. Das Normale war das Verlorengegangene, das, was man wieder zurückhaben wollte. Das Normale war ein Leben ohne Masken und PCR-Tests, ohne Infektionsketten und verwackelte Videokonferenzen. Bei dieser melancholischen, in die Vergangenheit blickenden Sehnsucht blieb es aber nicht.
Die Studie hat insgesamt 2,5 Jahre gedauert. Das heißt, wir haben einen ganz guten Überblick, wie sich das auch entwickelt hat. Und in Bezug auf die Vorstellung von Normalität ist dann etwas Interessantes passiert. Es ist in den späteren Pandemiephasen nämlich den Eltern aufgefallen, dass sie gesagt haben, eigentlich ist das jetzt unser normales Leben. Wir haben uns schon dran gewöhnt. dass vielleicht wieder ein Lockdown kommen könnte. Wir wissen, wie wir umgehen damit, wenn die Schulen schließen. Wir wissen, wie wir mit diesem permanenten Provisorium, in dem die Familien sich befunden haben, umgehen können. Wir hätten zwar vielleicht noch gern die Normalität, die wir von früher kennen, aber gleichzeitig gab es eine Vorstellung davon, dass diese Normalität vielleicht nicht ganz so sich wiederherstellen lässt. Und das führt dann zur dritten Phase, wo gegen Ende unserer Untersuchung jetzt, das war im Sommer 2022, also mehr als 2 Jahre nach Beginn der Pandemie, schon auch intensiv überlegt wurde, wie könnte das Leben denn nach der Pandemie aussehen? Was werden wir als Normalität mitnehmen aus dem, was wir jetzt in der Pandemie erlebt haben?
Vielleicht zeigt sich hier die vielbesprochene Resilienz des Menschen oder auch seine Fähigkeit, ganz pragmatisch zu denken und zu handeln. Das frühere Normal ist weg, besser wir gewöhnen uns an das neue Normal. In dieser Phase der Pandemie entpuppte sich der Wesenskern des Menschen als Gewohnheitstier. Positiver betrachtet wurde Normalität damit von einem verklärten Sehnsuchtsort zu einem offenen Gestaltungsraum, zu etwas, das nicht nur leidend zu erdulden ist, sondern zu einem Ort, den es gemeinsam und ganz aktiv zu gestalten galt. Das politisch oft herbeigeschworene Neunormal eben. Aber wo ist dieser Begriff eigentlich hergekommen, das Neunormal? Wer hat dieses vielsagende Wortpaar in die Debatte eingebracht? Waren es, wie der Chatbot Bing in Folge 1 dieser Denkreise herausgefiltert hat, deutsche und österreichische PolitikerInnen während der Pandemie? Ich frage nach bei Sprachwissenschaftler Jürgen Spitzmüller von der Uni Wien.
New Normal kommt aus dem Englischen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das aufgetaucht ist, aber das ist schon ein paar Jahrzehnte her, also als man über dieses New Normal gesprochen hat. Und ich glaube, auch in der deutschen Politik gab es das vorher schon immer mal wieder, diese neue Normalität. Es ist ganz stark durch die Pandemie dann in den Fokus gerückt und auch vor allem durch Verwendung bestimmter Parteien in den Fokus gerückt und ist seitdem in verschiedenen Konstellationen so eine Art von Ankerpunkt und auch ideologischem Orientierungskonzept, was immer wieder eingebracht wird, um eben zum Beispiel unerwünschte Entwicklungen in irgendeiner Art und Weise benennen zu können, beziehungsweise Erwartungen in Begriffe zu fassen, was denn sein soll.
Auch so prägen einander Wirklichkeit und Sprache. Dass ein Begriff, der von einer bestimmten Situation mit zusätzlichen Bedeutungen aufgeladen und damit geprägt wird, zum Synonym wird für ganz bestimmte Entwicklungen. Das neue Normal eignet sich hier besonders gut für ideologische Aufladungen. Schließlich wurde es mit einschwörenden Emotionen regelrecht beschossen während der Pandemie. Mit positiven wie mit negativen. Wie hat sich das auf die Normalität von Familien ausgewirkt? Welche Spuren hat die Pandemie hier hinterlassen? Sind sie als Systeme resilienter und damit stärker geworden? Oder durch diese ständige Verunsicherung destabilisiert und insgesamt schwächer?
Also die Veränderungen in den Familien waren generell wesentlich geringer, als das ursprünglich angenommen wurde. Am Beginn der Pandemie gab es große Diskussionen darüber, ob die Geschlechterrollen sich jetzt komplett verändern werden, weil wir diesen zunächst als dreiwöchig angekündigten Lockdown hatten. Wir haben gesehen, auch eine sehr lang dauernde Pandemie kann Geschlechterrollen nicht verändern. Das heißt, hier hat sich nicht wirklich viel getan, was die Pandemie in den Familien ausgelöst hat, ist vielleicht ein anderes Verständnis dafür, was auch noch lebbar ist im Familienalltag. Also zum Beispiel verstärktes Homeoffice ist möglich, dann sind Eltern vielleicht auch mehr verfügbar, wobei generell auch gesehen wurde, Homeoffice ist nicht gleichbedeutend mit Verfügbarkeit für andere Familienmitglieder, denn Homeoffice kann bedeuten, ich sitze in meinem Büro, mache die Tür zu und habe ein Arbeitszimmer für mich, was häufig in den Familien, die wir überblicken, für Männer der Fall war. Homeoffice kann aber auch bedeuten, ich habe ein Eckerl am Küchentisch, am Couchtisch oder eine Mutter hat uns gesagt, am Kinderzimmertisch, weil ich bin eh nicht so groß, bei mir geht sich das aus, dass ich dort sitze und bin mitten im Chaos und versuche dort zu arbeiten. Das heißt, diese Arbeitsrealitäten haben selbstverständlich in die Familien mit hineingespielt und da hat sich von der grundlegenden Struktur her ganz wenig verändert.
Das deckt sich mit Schilderungen und Beobachtungen, die ich in meinem Umfeld gemacht habe während der Pandemie. Homeoffice hatte sehr viele unterschiedliche Gesichter. Manchen Eltern konnte es gar nicht schnell genug gehen, wieder ins Büro zu dürfen. Andere hatten es sich gut eingerichtet in den eigenen vier Wänden und empfanden den Schritt zurück ins Bürogebäude als regelrechte Zumutung. Das hatte sicher mit der jeweiligen Wohnsituation zu tun, aber auch mit der ungleichen Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern. Haben sich hier bestehende Ungleichheiten nur deutlicher gezeigt oder kam es in der Pandemie zu einer Rückwärtsentwicklung? Einer Rückkehr zu traditionelleren Rollenbildern.
Wir hatten ja immer dieses Schlagwort, das, glaube ich, mittlerweile viele schon gar nicht mehr hören können, von der Pandemie als Brennglas, die das, was vorher schon vorhanden war, einfach nochmals deutlicher macht. Und bei der Rollenverteilung in den Familien kann man das tatsächlich bis zu einem gewissen Grad so sehen. Das zeigen auch alle anderen Studien, auch international.
Das möchte ich genauer verstehen. Ich frage nach bei der Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiß an der Universität Innsbruck. Sie hat sich auf die Erforschung von Geschlechtergerechtigkeit spezialisiert. Was ist da passiert in der Pandemie? Wie hängen die Krise und der Wunsch nach Normalität zusammen mit der sich nur langsam entwickelnden Geschlechtergleichstellung?
Eine Offenheit für Vielfältigkeit ist oft eher dann gegeben, wenn man mit einer bestimmten Sicherheit ausgestattet ist, ja, einer sozialen Sicherheit auch. Dann ist damit kaum Politik zu machen, sage ich mal, ja. Weil, also das ist etwas, was man durchaus beobachten kann, wenn wir mit Krisen konfrontiert sind, dann gibt's eben einen großen Wunsch nach Vereinheitlichung, nach Stabilität, zumindest in bestimmten Bereichen. Und da spielen die Geschlechterverhältnisse immer ganz eine zentrale Rolle. Ja. Also wenn man sich den aufkeimenden Antifeminismus mit der Wirtschaftskrise 2007-2008 anschaut, das ist nichts Neues. Ja. Das gab's um 1900, das gab's in der Zwischenkriegszeit. Also so der Wunsch, dass wenigstens die Geschlechterverhältnisse normal bleiben mögen, ist dann, wenn sozusagen große wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle Umbrüche stattfinden, immer extrem groß. Ja, dass sozusagen das Private halt auch stattfindet, dass hier Sicherheit herrschen möge. Diese Stabilität wünscht man sich, weil das natürlich der Ankerpunkt ist, ja, der auch für psychisches Wohlbefinden etc. extrem wichtig ist. Deswegen passiert eben da gerade in dem Bereich dann oft eine sehr konservative, sexistische, antifeministische Politik dann, ja, die ja auch recht breit aufgegriffen wird, bis hin in die gesellschaftliche Mitte sozusagen. Ja.
Wenn also die gesellschaftliche Normalität bröckelt durch eine Krise, dann versuchen Menschen dort Halt und Stabilität zu finden, wo das noch möglich ist, in den eigenen vier Wänden. Wenn die Welt da draußen schon außer Kontrolle ist, dann soll zumindest zu Hause alles bleiben, wie es immer war. Egal, ob das gut ist oder nicht. Das klingt nach einer Analyse, die leider durchaus Sinn macht. Nicht zuletzt, weil das Ausverhandeln neuer Normen, wie die Arbeitsverteilung zwischen den Geschlechtern, erst einmal Unsicherheit schafft. Eine bittere Erkenntnis, wenn auch eine nachvollziehbare. Mit diesem Gedanken sind wir bei der dritten Umdeutung von Normalität während der Pandemie. Sie wurde vom verklärten Sehnsuchtsort zum aktiven Gestaltungsraum und letztlich zum Hoffnungsort. Das neue Normal wurde mitunter zu einem Versprechen, dass nach der Krise alles besser werden könnte. Viele hatten gehofft, dass die Lockdowns, die wie ein Hobel alle gleich an das Haus gebunden hatten, ein kollektives Aufbrechen von Geschlechterrollen anstoßen würde. Nach Ulrike Zartlers und Alexandra Weiß Analyse war offenbar das Gegenteil der Fall. Das scheint für viele Bereiche zu gelten, in denen wir uns von den Krisen der jüngsten Vergangenheit ein Umdenken erhofft hatten. Dass Männer mehr Care-Arbeit übernehmen, dass die Arbeit von Pflegepersonal und Supermarktangestellten oder PädagogInnen plötzlich honoriert wird. Dass wir merken, wie wenig es eigentlich zum Glücklichsein braucht und auch danach handeln. Dass viele Flugreisen nicht nötig sind, dass die Energiekrise ein massives Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit hervorrufen würde. Heute wissen wir, das neue Normal hat nicht gehalten, was es versprochen hat. Oder genauer gesagt, es hat nicht gehalten, was wir uns von ihm versprochen hatten. Aber was genau ist dann zurückgeblieben in den Familien nach der Pandemie, Ulrike Zartler?
Die Pandemie ist uns einiges schuldig geblieben. Was wir sehen, und ich spreche hier wirklich für diesen Bereich der Familien, den ich überblicke, auch auf empirischer Basis, was wir sehr deutlich sehen, ist, dass das Bewusstsein dafür, dass Familienbeziehungen nicht einfach gegeben sind, gestiegen ist. In dem Sinn, dass es einfach nicht als normal betrachtet werden kann, dass wir Kontakte haben, dass wir einander immer treffen können, dass eh logisch ist, dass die Großeltern die Enkelkinder beaufsichtigen können und so weiter. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entstanden, das auch zu schätzen, schlicht durch die Möglichkeit, dass man gesehen hat, es gibt auch die Option, dass das nicht hier ist. Das betrifft die Familienbeziehungen ganz stark, betrifft aber auch andere Sozialbeziehungen, die einfach nicht mehr als selbstverständlich betrachtet werden.
Der Verlust der Normalität führt also, zumindest für einige Zeit, dazu, dass man das Normale, das Selbstverständliche, wieder mehr zu schätzen weiß. Dass das Gewöhnliche zum Besonderen wird, dieser Effekt kommt mir bekannt vor. Ich bin ihm beim deutsch-russischen Kulturphilosophen Boris Groys schon einmal begegnet. Boris Groys hat 1992 eine Kulturökonomie mit dem Titel »Über das Neue« geschrieben. Er hat sich dabei mit dem Konzept des Neuen in der Kunst beschäftigt und Innovation dabei als eine Art von Zyklus beschrieben. Etwas wird als neu entdeckt und gefeiert. Ein Stil, eine Betrachtungsweise. Es entsteht ein Hype. Eine Mode. Das Neue setzt sich durch. Je breiter es akzeptiert wird, desto mehr verliert es aber seinen Neuigkeitswert. Das Neue wird zum Gewohnten, wird zur Normalität, könnte man in unserem Kontext sagen. Das Neue ist also nicht mehr neu. Es ist trivial geworden, sinkt ab in der Aufmerksamkeit, in die Niederungen des Gewöhnlichen. Dort schlummert es als das Alte neu, dann unbeachtet und wird vergessen. Nur um nach einiger Zeit dann wiederentdeckt zu werden. Aus dem Profanen, wie Groys es nennt, wieder in die Sphäre des Neuen aufzusteigen. Diesen Mechanismus kennen wir von Modestilen, die mit feinen Variationen immer wieder auftauchen und verschwinden. Dieser zyklische Gedanke scheint aber auch für die Gesetzmäßigkeiten von Normalität spannend zu sein. Dass es einen Kreislauf gibt zwischen dem Normalen und dem Außergewöhnlichen. Aber bleiben wir noch bei der Pandemie und wie sie unseren Umgang mit Normalität verändert hat. Wirken da manche Veränderungen noch bis heute nach?
Ein Thema ist, das wir noch nicht angesprochen haben und das wir sehr deutlich sehen, dass es sich fortsetzt in diesem sozialen Gefüge, ist, dass sehr intensiv über Gesundheit gesprochen wurde, über Umgang mit Gesundheit und mit Themen wie Hygiene, aber auch Impfen. Und da gab es ja mitunter sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen in den Familien. Ganz schwierige Situationen mitunter, die in den Familien auch bearbeitet werden mussten. Aber auch natürlich das Thema, wer lässt sich impfen und wann lässt sich wer impfen? Und hier sehen wir in den Familien, die unterschiedliche Auffassungen hatten, nach wie vor Beeinträchtigungen, was die Sozialbeziehungen betrifft. weil das einfach sehr, sehr fundamentale Fragen auch ausgelöst hat. Wir hören in den Interviews, die wir mit den Eltern führen, dass es nach wie vor Beziehungen gibt, die beeinträchtigt sind dadurch. Es gab auch viele gute Gespräche und Versuche, auch hier zu einer Normalität zurückzukehren. Aber es ist durchaus so, dass die Befragten hier sagen, also ganz so wie vorher wird es wahrscheinlich nicht mehr, weil der Konflikt sehr massiv war und weil es ja um ganz große Themen ging.
Es ist also nach wie vor nicht alles normal. Wahrscheinlich gibt es diese Nachbeben in so gut wie jeder Familie. Das neue Normal wird nie wieder so sein wie die Normalität vor der Pandemie. Auch diese Erkenntnis müssen wir nach wie vor machen. Doch die Veränderungen, die wir im neuen Normal sehen, betreffen nicht nur Beziehungen zu Familienmitgliedern, die sich nicht wieder vollständig normalisieren lassen. Auch in anderen Bereichen hat sich unser Selbstverständnis gewandelt. Wenn es um das Zusammenspiel von privat und öffentlich geht zum Beispiel, da wurden in der Pandemie unter dem Schlagwort Eigenverantwortung zentrale Entscheidungen von der Politik ins Private hinein verschoben. Da lastete plötzlich kollektive Verantwortung im Einzelnen. Da wurden, wie beim Impfen, plötzlich gesellschaftliche Entscheidungen in die Intimsphäre von Familien gepflanzt.
Es war etwas, was Familien massiv beschäftigt hat, was auch intensiv diskutiert und besprochen wurde in den Familien. Wir haben von sehr vielen Eltern gehört, und das bestätigen auch große quantitative Studien, dass eine der zentralen Motivationen, sich impfen zu lassen, nicht nur war, sich selbst zu schützen, sondern auch einen Beitrag zu leisten dazu, dass gesellschaftlich sich Dinge wieder ändern können und die Pandemie einfach rascher vorbei ist und eben andere dadurch auch zu schützen.
Auf der einen Seite ist uns in der Pandemie unsere Verantwortung für ein Kollektiv bewusst geworden, wie sehr jede und jeder hier eine Rolle spielt. Beim Unterbrechen von Infektionsketten, beim Testen, beim Masketragen. In manchen Momenten ist hier ein neuer Gemeinschaftssinn durch die leeren Straßen geweht. Der Gedanke, dass wir diese Krise nur gemeinsam meistern können. Auf der anderen Seite aber hatte dieses neue Gemeinsam auch etwas Trennendes, weil plötzlich gesellschaftliche Fragen und Konflikte in Familien hineingetragen wurden und dort zu Zerwürfnissen und auch zum Abbruch von Beziehungen geführt haben. Auch hier ist die Pandemie etwas schuldig geblieben, wenn man so will. Denn geblieben sind die Brüche in den Familien und nicht das Hochgefühl einer neu erstarkten Solidargemeinschaft. Oder ist das zu pessimistisch gedacht, Ulrike Zadler?
Was bleiben könnte, wäre, dass wir gesehen haben, wie viel Familien beitragen zum gemeinsamen Gelingen der Gesellschaft. Also die Familien haben hier einen enormen Beitrag geleistet, der nicht in allen Pandemiephasen ausreichend gesehen wurde. Was gleichzeitig aber ich als schwierig betrachte, ist, dass vieles deswegen funktioniert hat, weil Familien und hier vor allem die Frauen in den Familien diese Selbstoptimierung wirklich bis zum Exzess betrieben haben. Und das ist eigentlich eine bedenkliche Entwicklung zu sehen. Ja, die Familien haben viel geschafft, aber es hatte auch einen hohen Preis, weil einfach einzelne Personen in Familien, und das waren sehr häufig die Frauen, die Mütter, mit denen wir hier zu tun hatten, das wirklich um den Preis der Selbstaufgabe gemacht haben.
Das möchte ich gern genauer wissen. Warum ist es uns als Gesellschaft nicht gelungen, diese Krise zumindest in manchen Bereichen als Chance zu nutzen? Als Gelegenheit, um längst anstehende Veränderungen voranzutreiben, von der Nachhaltigkeit bis zur Verteilungsgerechtigkeit. War das schlicht eine Illusion, Krise auch positiv zu nutzen, wenn sie schon da war? Das möchte ich von der Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiß wissen. Haben wir uns da etwas vorgemacht oder hat uns die Politik hier mit Versprechungen bei Laune gehalten, uns hinters Licht geführt?
Ich glaube, dass die Problematik darin liegt, dass man immer noch mit den alten Krisenlösungsmechanismen arbeitet, die schon längst gescheitert sind. Dass aus den Krisen nicht das gefolgt ist, was sich manche erwartet haben. Ja, dass es tatsächlich eine Wende gibt im Umgang mit bestimmten politischen Problemen. Das hat damit zu tun, dass man immer noch sehr verhaftet ist in diesen Denktraditionen, die eben in einer neoliberalen Politiktradition stehen. Es braucht jetzt was Neues. Es braucht jetzt etwas, weil wir gesehen haben, dass das an Grenzen gestoßen ist, ökonomisch, ökologisch, sozial sowieso schon lange. Und da denke ich mir, es hat zarte Ansätze gegeben.
Die ganz großen gesellschaftlichen Veränderungen hat die Pandemie also nicht ausgelöst, ja gar nicht auslösen können. Zumindest nicht aus heutiger Perspektive. Vielleicht ist immerhin das eine oder andere Veränderungspflänzchen gesetzt worden, das sich noch entfalten wird in den kommenden Jahren. Wer weiß. Eine völlig neue Normalität hat die Pandemie nicht geschaffen. Und doch haben diese Jahre Spuren hinterlassen. Sie haben unser Verständnis von Normalität grundlegend verändert, weiß auch die Soziologin Ulrike Zartler.
Normalität wurde das Wünschenswerte, das Positive, das, was Menschen möchten. Normalität kann ja auch negativ interpretiert werden im Sinn von, es bewegt sich nichts weiter, wenn alles normal bleibt. Es kann sich nichts entwickeln. Wir sehen kein Innovationspotenzial. Wenn wir immer nur dieselbe Art von Normal und Normalität haben, dann gibt's eher Stillstand als Weiterentwicklung. Und in der Pandemie hat diese Normalität aber diese positive Konnotation erfahren. Und ich denke, dass wir das auch jetzt weiterhin noch sehen und dass es auch deswegen so gut funktioniert, das zu adressieren, weil es als Bedürfnis bei so vielen Menschen vorhanden ist.
Dass Normalität nach wie vor Thema ist gesellschaftlich, mag an den Folgekrisen liegen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, die darauffolgende Energiekrise, die aktuell erst langsam abflauernde Teuerungswelle, politische Neuaufstellungen in ganz Europa.
Ja, es hat sich plötzlich herausgestellt, Corona war nicht das Schlimmste, sondern es war nur der Anfang. Und wir haben sehr viele weitere Probleme zu lösen und Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, die wir nicht mit Händewaschen lösen können und mit entsprechendem sozialen Umgang miteinander, wie eben die kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir sehen und andere Krisen, die jetzt sehr, sehr deutlich werden. Wünschenswert wäre, dass wir vielleicht etwas von dieser Resilienz, wie es vorher angesprochen wurde, dass das doch ein kleines Stück weiterentwickelt werden konnte in der Pandemie, vielleicht auch gelernt wurde und gesehen wurde, wie man Dinge gemeinsam schaffen kann. Das war ja schon noch ein zentrales Momentum zu sehen. Jede Handlung jedes Einzelnen ist wichtig, um gemeinsam dazu beizutragen, dass wir diese Situation lösen können. Und das könnte durchaus auch in anderen Krisen hilfreich sein und sinnvoll sein. Das ist, denke ich, auch etwas, worauf wir uns konzentrieren sollten.
Das wäre ein schöner und doch ein trauriger Gedanke zugleich, dass die Polykrisen uns resilienter gemacht haben. Das würde auch bedeuten, wachsamer, alerter, weniger entspannt, immer bereit für den nächsten Schock, immer kurz vor dem Sprung. Es ist ein beunruhigender Gedanke, dass wir dabei sind, uns an diesen Krisenmodus als Grundrauschen einer Gesellschaft zu gewöhnen, dass die Ausnahmesituation dabei ist, unsere neue Normalität zu werden. Was heißt das alles für die Normalität von morgen? Wie werden wir Normalität in naher Zukunft bauen? Was für eine Vorstellung werden wir davon haben? Und was für ein Verhältnis werden wir zu normal aufbauen?
Vielleicht ein liebevolleres Verhältnis, weil Normalität kostbarer geworden ist, weil klar wurde, dass Normalität ein erstrebenswerter Zustand ist, für viele ist, den sie sich eigentlich wünschen würden. Und gleichzeitig wurde aber auch klar, dass das vielleicht eine unerfüllbare Sehnsucht ist, weil es diese Art von Normalität, die vielfach damit verbunden wird, gar nicht gibt. Das schwingt ja häufig mit in diesem Begriff von Normalität, dass es keine großen Herausforderungen gibt. dass es keine Krisen gibt, die zu bewältigen sind, dass das Leben dahin plätschert mit einer relativ geringen Amplitude möglicherweise. Und zu sehen, dass das ein ganz angenehmer Zustand sein kann, war für manche überraschend. Für andere, denke ich, die haben wirklich Schwierigkeiten damit gehabt, dass es außerhalb ihrer Möglichkeiten lag, diese Normalität herzustellen. Also auch dieses Ausgeliefertsein den externen Rahmenbedingungen gegenüber ist etwas, was wir in diesem Streben nach Normalität ganz stark auch als Fähigkeit sehen, die vielleicht entwickelt werden muss und somit könnten wir schon hoffen, dass vielleicht das Nachdenken über Normalität durchaus auch zu einer Weiterentwicklung führt?
Im neuen Normal ist Normalität also ein Sehnsuchtsort geblieben, hat den schalen Beigeschmack der tristen Routine verloren und ist zu etwas Wünschenswertem geworden. Zu etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt, vielleicht sogar gemeinsam. Diese positive Aufwertung wird Normalität so lange beibehalten, solange Krise ist. Normalität wird also Thema bleiben, solange, bis wir gemeinsam wieder eine neue gebaut haben. Wie wird eine kommende Generation mit all dem umgehen? Wie werden Kinder und Jugendliche von heute ihre Vorstellungen von Normalität als Erwachsene bauen? Wächst hier eine Generation ohne gemeinsame Normen und damit quasi ohne Normalität heran? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der nächsten Folge von Futurum Exactum. Wir gehen der Frage nach, ob eine hyperindividualisierte Gesellschaft überhaupt noch gemeinsame Normen braucht oder vieles einfach zur persönlichen Geschmacksfrage wird. Wir werden uns damit beschäftigen, ob wir auf das Ende der Normalität zusteuern oder sich als Gegenbewegung die Sehnsucht nach neuen, harten Normen entwickeln wird. Einfache Antworten werden wir da auch keine finden, aber darauf sind wir ja schon eingestellt bei diesem Nachdenkabenteuer.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.